Und ich weiß noch den Moment und dachte so, naja, wo will ich wohl unterkommen? Und bin die Reeperbahn hoch mit der Rolltreppe und kam raus und es stank nach Pisse und Pennern. Und ich war so, oh mein Gott, das ist wie in Berlin, wenn ich mit dem Zug beim Bahnhof Zoo reinfahre. Und habe mich total heimelig gefühlt und wusste, das ist mein Stadtteil. Wenn ich hierher ziehe, hierhin.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und im Hintergrund ist mein Kollege Marius Röhr. Und wir sind hier heute zu Gast im Schmidtchen bei Schauspielerin Franziska Kropka. Jetzt habe ich es gerade noch geübt, deinen Nachnamen. Und jetzt funktioniert Kropka, Kropka.
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 Genau.
Ja, woher kommt der Name?
Aus Polen.
Aus Polen, ja. Aha. Aber du kommst nicht aus Polen.
Nein, ich komme nicht aus Polen. Meine Großeltern kommen aus Polen. Und dann, ich komme aus Thüringen, ursprünglich.
Aus Thüringen?
Ja.
Ja, schön. Du bist oder warst festes Ensemblemitglied am Schmidt-Theater.
Genau, ich war bis Ende März festes Ensemblemitglied seit 2006 und habe Heiße Ecke gespielt und ganz viel Cinderella, Villa Sonnenschein. Es war einmal, ich habe wirklich viele Stücke am Haus gespielt, am Schmidt und am Schmidts Tivoli. Aber mein Lieblingstheater von den dreien ist das Schmidtchen, in dem wir gerade sind.
Ja, warum?
Weil es erstmal ein bisschen den Flair hat eines New Yorker Underground Comedy Club. Das finde ich erstmal schon grundsätzlich richtig geil. Darf man geil sagen im Podcast?
Darf's alles sagen.
Jetzt habe ich schon zweimal gesagt. Jetzt wäre auch richtig doof, wenn nicht.
Du darfst auch dreimal geil sagen. Sag, was du willst. Völlig okay, wir können ja zur Not schneiden.
Ich dachte, scheiden?
Ja, du darfst gerne geil sagen.
Infantiler Humor ist auch eine meiner Stärken. und hier kann man sich ein bisschen ausprobieren, weil es ist das kleinste Haus von allen. Hier passen so knapp 200 Leute rein. Und da durfte ich, nachdem ich 12 Jahre gespielt habe nur am Haus, durfte ich mich hier dann ausprobieren und durfte Songtexte machen für ein Musical, das heißt Jana und Janis, was hoffentlich irgendwann mal wieder hier spielt. Und ich habe mit meinem Kollegen und Mitbewohner Lukas Nimschek mein erstes Stück geschrieben zusammen mit ihm. Und das heißt, wir, Familie ist, was man draus macht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache. Hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, du schreibst dein eigenes Stück, hätte ich laut gelacht. Aber das Schmidtchen hat es mir ermöglicht und Lukas.
Hat er dich an die Hand genommen?
Ja, der hat eine ganz tolle Art, mir ein bisschen Druck zu machen, ohne dass ich mich ritzen möchte. Also er pusht mich gut.
Ja, du lebst mit Lukas zusammen in der WG hier auf St. Pauli, ne?
Ja, wir haben
mit seinem Mann, oder?
Mit seinem Mann. Wir haben eine sehr moderne Wohngemeinschaft. Und zwar Lukas und ich haben schon zusammen gewohnt, 2 Jahre, bevor die beiden zusammengezogen sind. Und dann mussten wir umziehen und dann gab es so diesen Moment, ob man sagt, ich bin jetzt auch mit Ende 30, sollte man vielleicht meine eigene Wohnung, hatte ich auch schon, aber zu dem Zeitpunkt vielleicht eine eigene Wohnung und die beiden als fast verheiratetes Paar auch meine eigene, aber wollten wir nicht, weil wir einfach wirklich sehr viel Freude zu dritt haben und wir, glaube ich, ein sehr modernes Bild sind. Was auch in unserem Stück sich widerspiegelt tatsächlich, was Lukas nicht geschrieben hat. Wir sind ja ein Plädoyer für die moderne Familie. Also Familie heißt nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind, sondern es heißt, dass man sucht sich seine Familie aus. Die Leute, denen man vertraut, wo man sich fallen lässt, die, wo man selber sein kann, die einen pushen. Und die sind die Familie. Und das ist egal, ob das die Beziehung ist oder ob das die besten Freunde sind. Ja.
Und welche Rolle spielst du da mit deinem Männerpärchen in eurer WG?
Also
das Kind oder?
Ich bin, wir wechseln uns immer ab. In manchen Dingen bin ich definitiv immer das Kind, was so Bürokratiekram und Computer und so bin ich. Habe ich meine 2 Puppies, die mir mit allem helfen. Beim Kochen habe ich auch meine 2 Puppies. Aber manchmal beim Aufräumen sind dann Scott und ich die Puppies und Lukas das Kind und muss belehrt werden. Also wir wechseln uns im Kreis. Wir haben letzte Woche haben wir Sommerhaus der Stars geguckt, was wir lieben, Trash-TV. Ich finde, man muss Hamlet gucken und Sommerhaus der Stars. Man muss sich nicht entscheiden, Leute.
Ja, okay. Man muss ja über alles informiert
sein. Richtig.
Also.
Und dann haben wir uns überlegt, weil es gab so Fragen, wie gut kennt man den und den. Und Lukas hat halt gefragt, was er als Kind werden wollte. Und Scott wusste es nicht, aber ich wusste es. Und dann meinte Scott sehr lustig, ja, wenn wir mal ins Sommerhaus der Stars gehen, gehen wir sowieso zu dritt.
Also, was ich sehr witzig fand. Ihr seid ein festes Dreiergespann da.
Ja, tatsächlich ja. Wir haben eine große Gruppe, wir sind eine große Clique mit so 6 Leuten und wir gehen seit fast 10 Jahren durch dick und dünn.
Und das sind alle Schauspieler, oder?
Es sind, ja, ein Choreograf ist dabei, noch eine Schauspielerkollegin und noch eine Schauspielerkollegin. Und wir machen auch immer Projekte zusammen. Und Scott ist der Einzige, der einen normalen Beruf hat, der sehr viel aushalten muss abends. Theater, Theatergespräche, Theater, Theater, Theater.
Was macht der? Darfst du es gar nicht sagen?
Doch, ich darf sagen, ich weiß es nur immer nicht, weil er es mir seit 10 Jahren erklärt und ich es immer nicht verstehe. Es ist irgendwas mit IT und Computern und er geht immer ins Büro mit Hemd und macht...
Das ist sehr auffällig schon.
Gott, ich bin so ein richtiges Klischee einer weltfremden Schauspielerin, ja, in dem Moment, ja. Es tut mir leid, Scott.
Okay, also Anzugträger.
Ja, abgehakt. Anzugträger, aber wirklich irgendwas Kluges mit Computer, so.
Okay. So was Bodenständiges, ja, was Reelles.
Was Richtiges.
Ja, sehr gut. Wie bist du auf St. Pauli gelandet, wenn du eigentlich aus dem Osten kommst?
Ha, ich habe einen kleinen Umweg über Berlin noch gemacht vorher. Und ich kam, weil ich hier vorgesprochen habe für damals noch Villa Sonnenschein am Schmidt-Theater. Und ich hatte es bei meinem ersten Vorsprechen habe ich es nicht bekommen. Und 3 Monate später war dann die Kollegin, die das bekommen hatte, ich war in den letzten 3, und die konnte dann irgendwie ein paar Vorstellungen nicht spielen. Und dann brauchten sie eine zweite Besetzung und dann haben sie mich wieder gefragt. Und im Januar 2006 kam ich hier an mit Sack und Pack. Und ich weiß noch den Moment, ich wusste ja, ich bleibe für 3 Monate erstmal. Dass es 15 Jahre wären, ahnte ich damals noch nicht. Da dachte ich noch 3 Monate und dachte so, na ja, wo will ich wohl unterkommen? Und bin die Reeperbahn hoch mit der Rolltreppe. Und kam raus und es stank nach Pisse und Pennern. Und ich war so, oh mein Gott, das ist wie in Berlin, wenn ich mit dem Zug beim Bahnhof Zoo reinfahre. Und habe mich total heimelig gefühlt und wusste, das ist mein Stadtteil. Wenn ich hierher ziehe, hierhin. Und ich bin schon 5-mal umgezogen innerhalb St. Paulis von 1,5 Kilometern.
Ja, was macht das Ganze hier so besonders für dich?
Ach, das ist, glaube ich, es ist ein offener Bezirk. Du kannst dir dein schönstes Abendkleid anziehen oder im Jogger ohne BH und du wirst genau gleich angeguckt von Leuten. Es ist sehr tolerant, niemand verurteilt dich für dein Aussehen und man hat so eine Solidarität und eine sehr hohe Toleranzgrenze und die brauche ich. Und es ist immer was los und ich glaube, ich würde mich nirgendwo sicherer fühlen, als nachts durch St. Pauli zu laufen, über den Hans-Albers-Platz. Da fühle ich mich sicher, da passiert mir nichts. Während ich, glaube ich, in Horn, in der dunklen Straße, mir einkeckern würde.
Okay, das beschreiben wir jetzt bitte keine Details, ja?
Also als Frau einfach nachts, ne? Ja. So. Da habe ich immer meinen männlichen Gang. Da tue ich immer so, als wäre ich ein Mann, wenn ich nachts Angst habe.
Ja, so 50 Kilo schwerer.
Machst du das auch, so einen breitbeinigen Gang aus Angst?
Nee, aber ich wohne auf dem Dorf. Ah, ich habe keine Angst.
Das ist meine Kreuzberg-Jugend. Nee. Die
ich habe nur Angst, dass die Rehe mir die Tulpen abfressen.
Oder das Wildschwein.
Ja, naja, Wildschweine haben wir zum Glück nicht. Aber
nee, gibt's doch jetzt so viele, habe ich gehört.
Nee, bei uns komischerweise nicht. Ah. Nee, manchmal, wenn dann wieder die Diskussionen um den Wolf losgehen, habe ich so ein bisschen Angst, wenn ich auf dem Feld bin oder so, dass dann ein Wolf um die Ecke guckt. Ja,
ein Freund von mir wohnt in Handelow und der schickt mir regelmäßig nachts Wolffotos.
Ja, schön. Ja, brauche ich nicht. Nee.
Kann ich verstehen.
Aber nochmal zurück zum Schmidt-Theater. Also du bist dort festes Ensemblemitglied gewesen, jetzt nicht mehr. Das hat aber, glaube ich, nichts mit Corona zu tun, oder?
Nee, ich habe ja 14 Jahre insgesamt Heiße Ecke gespielt. Und das war mir immer eine große Freude, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl jetzt für mich, nachdem ich dann auch jetzt angefangen habe zu schreiben, und so, dass ich ein bisschen Stillstand habe, weil die Heiße Ecke, so sehr ich sie geliebt habe, hat immer auch was Gemütliches in mir gehabt. Es war immer eine Sicherheit und ich bin kein Mensch, der von alleine sich groß aufreibt. Also man muss mich schon schubsen und ich funktioniere auch am besten unter leichtem Druck. Und ich habe gedacht, wenn ich als Schauspielerin Anfang 40 ist es eh schwer, es ist auch ein bisschen Kamikaze, ich gebe es zu, weil eigentlich ist es so, Frauen ab 40 so, nein, nicht mehr ins Theater und erst recht das, was du hast, behaltest, aber ich bin so, nee, ich muss jetzt noch mal auf den Zahnfleisch gehen, ich brauche noch mal wirklich ein bisschen Not und ein bisschen Kampf, damit ich noch was aus mir raushole, bevor ich alt, dick und gemütlich werde.
Naja, die Zeiten sind ja noch lange hin, oder?
Na, gib mir 3-4 Packungen Dickmanns und dann läuft der Laden.
Naja, also ich sehe dich ja hier.
Ja, aber seit Corona, ich mache wie alle, glaube ich, Yoga und ich habe eine Diät-App, damit ich nicht völlig verfette, weil fett und arbeitslos ist keine gute Mischung,
habe ich gehört. Okay, also du bist gerade arbeitslos, ja?
Ja, so genau. Aber ich schreibe wieder. Mhm. Mal gucken, es stellt sich in den nächsten Monaten raus.
Ja, wie fühlt sich das gerade für dich an? Ich meine, ihr leidet ja sehr unter der Pandemie, steckt ja in einer tiefen Krise.
Ja, das stimmt. Ich habe auch momentan so ein bisschen das Gefühl, weil es ja langsam wieder losgeht und ich glaube, es geht jedem Künstler so, dass man denkt, ach so, in kleinen Geschäften 20 Leute, das geht, im Flugzeug voll, das ist okay, aber das Theater, da muss man 1,5 Meter Abstand haben mit Maske. So, das ist schon schwierig für uns und es ist natürlich eine Art Berufsverbot. Ich glaube aber, was uns alle am meisten fertig macht, ist diese Perspektivlosigkeit. Das finde ich schwierig, dass keiner weiß, wie lange das so geht, ob es im Herbst, wenn alle wieder rein müssen und die gute Luft vorbei ist, es wieder eine zweite Welle gibt. Und wir werden so ein bisschen zurückgelassen und bekommen keine Sicherheiten von der Politik, dass sie sagen, wir lassen euch nicht fallen. Also sie sagen es so 2-3 Mal alle 4 Monate, aber es passiert natürlich nicht so wirklich was. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen, oder dass auch, weil wir, mein Mitbewohner und ich, Lukas, wir haben ja einen Song geschrieben, relativ am Anfang der Pandemie. Mhm. Und da haben wir ein Video zugemacht, das heißt systemrelevant, weil es halt in aller Munde war, darüber, dass wir nicht so systemrelevant sind, wären wir mal Bäcker geworden, ist so ein Zitat da draus. Mhm. Und das hat über fast 500.000 Klicks gehabt inzwischen und wir haben davon aber keinen Cent gesehen. Und ich finde, dass das sich auch ein bisschen ändern sollte durch diese Zeit, dass Künstler virtuelle Kunst auch bezahlt bekommen. Also das wäre vielleicht was, was so ein bisschen helfen würde und auch zukunftsvisionsmäßig, das war ein gutes Wort, ne? Ich bin Autorin, ja. Ich darf mir sowas ausdenken.
Das ist total in Ordnung.
Gut funktionieren sollte, auf Dauer, finde ich, dass man da ein bisschen Auge drauf hat, dass das ein bisschen reguliert wird, dass wir Künstler nicht für jedes Video sozusagen einfach nichts sehen. Oder 0,004 Cent.
Naja, klar, das ist ja eine Problematik, die auch andere Berufszweige wie unseren zum Beispiel.
Ganz genau, also richtig.
In dem Dilemma befinden wir uns genau. Ja nun auch.
Richtig.
Dieses Mini-Musical, systemrelevant. Ja. Kannst du mal den Refrain für uns singen?
Oh, fies.
Was? Ja, wieso? Das wollen wir dann, also ich kenn's ja und ich find's super. Also ich find's wirklich gut.
Ich habe, glaube ich, seit März nicht mehr gesungen. Das ist eigentlich auch ganz gut.
Hast du den Text vergessen? Moment, ich kann das nochmal googeln.
Meine Stimme da. Okay. Wir sind nicht systemrelevant, denn wir können nur tanzen und singen. Einfach nicht systemrelevant, wollen keinen zum Zuhören zwingen. Mama hatte recht, wären wir doch nur Bäcker geworden. Wir sind nicht systemrelevant.
Bravo, sehr,
Dankeschön.
Sehr schön.
Oh.
Toll. Ja,
Publikum,
super.
Applaus, ja, da ist
Applaus,
es wieder.
Da ist dein Applaus. Ja, ich finde dich super. Guck mal, wenigstens das. Ja, sehr, sehr schön. Aber wie ist gerade deine Stimmung so oder die Stimmung auch unter den Kollegen? Ist das Verzweiflung oder habt ihr auch ganz viel Hoffnung?
Naja, also Hoffnung sehe ich jetzt nicht. Also weil es auch wirklich, man kriegt auch so unterschiedliche Informationen. Also der West End fängt langsam wieder an. Der Broadway macht bis Frühjahr nächsten Jahres auf keinen Fall irgendwas. Es gibt so, Hoffnung hat, glaube ich, keiner so richtig gerade. Verzweiflung gilt, glaube ich, vor allem für die Selbstständigen. Also ich habe ja, so blöd es klingt, aber ich habe mein Arbeitslosengeld gerade und bin eine von den Glücklichen. Mhm. Die noch Glücklicheren sind gerade in Kurzarbeit, aber der Rest, der ist verzweifelt. Da bin ich ziemlich sicher. Machen wir uns nichts vor.
Sind das viele, die in Kurzarbeit sind? Oder die meisten sind doch eigentlich Freiberufler, oder nicht?
Ja, richtig, genau. Es sind die paar Glücklichen, die an Theatern zufällig gerade einen Vertrag unterschrieben haben. Die haben Glück. Und die anderen, also ich hab ja auch viel Bandgesang gemacht oder sowas, Studiogesang, Synchron. Das fängt jetzt langsam wieder an, aber so diese ganze Unterhaltungsbranche, wo ich habe von 2000 bis 2006 nur mit Coverbands war ich unterwegs und denen geht's, glaube ich, richtig mies. Also die haben es richtig, richtig schwer, weil alle Veranstaltungen abgesagt werden und die haben ja auch keine Rücklagen und die haben auch keine Verträge, die ihnen jetzt noch irgendwas ausschütten oder so. Das ist, glaube ich, schon, weiß auch von Leuten, die sich das Leben genommen haben, weiß ich von zweien.
Oh Gott.
Ja, also das ist.
Von Kollegen oder?
Ja.
Wie? Das ist ja fürchterlich.
Ja. Deswegen ist Hoffnung, ja. Hoffnung sehe ich nicht.
Wenn man so hoffnungslos ist, wie erlebst du deine Tage? Wie Also du bist ja, sagst du selber, du bist noch in einer relativ guten Situation.
Das stimmt, das ist das Gute. Und ich glaube auch, gerade in dieser Zeit, dadurch, dass ich in einer WG gewohnt habe und immer zwei Leute um mich hatte, gerade in dieser schwierigen Anfangs-Lockdown-Phase, habe ich immer ein bisschen Ablenkung gehabt. Und ich habe immer noch dieses Ding, ich bin ja kreativ, ich schreibe ja noch was. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, schreibe ich mir ein Soloprogramm. Hatte ich zwar nie vor, würde ich aber inzwischen machen. Mhm. So, weil ich habe immer noch so eins in der Hinterhand. Aber Leute, die vielleicht Gitarristen und Coversänger und Tonmischer, Messebauer, was auch immer, alles Unterhaltungsbranche, denen fällt es gerade weg. Und wenn die dann auch noch alleine wohnen, ist das, glaube ich, nach 2-3 Monaten wirst du wahnsinnig. Mhm. Und dann siehst du deine Fälle wegschwimmen, weil, wie gesagt, es gibt keine Perspektive. Das ist die Problematik. Wir könnten alle irgendwie sagen, wir halten ein Jahr die Füße still und kriegen das schon irgendwie hin. Wenn man weiß, ab dann geht es aber auch irgendwie bergauf.
Ihr habt nur eine Soforthilfe bekommen, ne?
Genau, es gab für einige eine Soforthilfe. Es gab, glaube ich, auch, und dann gab es ja die Problematik, diese Soforthilfe durfte nur für Betriebskosten ausgegeben werden, aber nicht für Lebensunterhaltungskosten, aber so eine Coverband-Sängerin hat keine Betriebskosten. Die hat ihr Mikro dabei und einen Mikroständer und das war's. Mhm. So, die muss aber trotzdem essen und wenn sie Pech hat, hat sie noch zwei Kinder.
Das hast du aber nicht. Du hast keine Kinder.
Ich habe keine Kinder.
Kein Partner, Partnerin?
Doch, ich habe natürlich. Ich bin ja keine verrückte Katzenfrau, die mit Schwulen zusammenwohnt. Also bin ich, aber ich habe trotzdem einen Partner.
Der nicht mit euch zusammenwohnt.
Der nicht, der wohnt in Berlin. Mhm. Und wir sind auch seit 7 Jahren sehr, sehr glücklich, in einer sehr glücklichen Fernbeziehung. Und der hat zum Beispiel, der ist einer der Corona-Gewinner. Mhm. Mein Freund hat es nämlich richtig clever gemacht. Der hat sich den Drosten geschnappt und hat ihn synchronisiert, weil er ist Synchronsprecher. Und hat dem ganzen, Bennos Project heißt es, und hat behauptet, dass der Christian Drosten eigentlich ein Schauspieler ist, der Klaus heißt, und hatte eigentlich nur eine Wette mit einem Freund aus China. Ja. Und jetzt ist das alles so übergelaufen und er wollte gar niemanden. Jetzt ist aber auch schon zu spät. Und das heißt, ist so erfolgreich, dass er inzwischen, glaube ich, 20, 25 Videos hat.
Ja.
Ja.
Und naja, dann hat das Ganze nicht.
Der und Herr Amazon, die sind die Gewinner von Corona.
Ja, das stimmt wohl. Hast du eine Ahnung, wie es für dich weitergeht? Kannst du dir vorstellen, irgendwie deiner Branche den Rücken zu kehren?
Ja, das sind natürlich Gedanken, die ich auch schon öfter hatte. Ich wollte ja immer Schauspielerin oder Tierpflegerin werden. Insofern, Tierpflegerin würde mir noch bleiben. Das kann ich ganz gut. Ich weiß nicht genau, wie gebraucht die sind und ob ich da noch einsteigen kann.
Ja, musst du Hagenbeck mal anfragen.
Genau, da würde ich aber tatsächlich noch mit warten, so, weil ich noch ein bisschen die Hoffnung habe, dass sich das alles im Sommer nächsten Jahres vielleicht etwas relativiert hat und man einfach neu, ich finde, man muss es ja auch als Chance sehen. Also es ist ja auch eine Chance, neue Wege zu gehen und das Theater vielleicht mal innovativer und anders zu kreieren. Also es ist ja nicht nur Beschneidung, es ist ja auch sozusagen eine Chance auf was anderes, auf was Neues.
Ja, wie würdest du Theater verändern?
Na, das sage ich nicht, dann klauen mir alle meine Ideen. Aber ich habe welche, tatsächlich.
Oder was stört dich an Theater?
Es stört mich ein bisschen an Theater, dass, das ist natürlich gemein. Also ich finde,
du hast es ins Spiel gebracht.
Ja. Also ich kann vor allem für die Musical-Szene sprechen. Ich traue mir jetzt nicht zu, für das die ganze Theaterlandschaft zu sprechen. Aber ich finde, in der Musical-Szene ist alles relativ festgefahren. Also es gibt immer nur diese ganz großen Produktionen, die sehr urwerkig funktionieren, die jeden Abend gleich gut sind, sage ich mal. Ja, von Disney und so. Und mir fehlt immer so ein bisschen das Rock'n'Rollige. Und ich finde, in Deutschland, Musical ist immer so eindimensional. Also entweder ist es sehr witzig, fast schon albern, oder es ist sehr ernst. Und alle gucken traurig. Und mir fehlt diese Mischung aus diese, und das können die Amerikaner zum Beispiel sehr, sehr gut. Einfach dieses, dass dir das Lachen im Halse stecken bleibt oder dass du so traurig bist und trotzdem jemand in dem Moment einen Witz macht und du lachst, obwohl du gerade noch geweint hast. Und das, finde ich, fehlt ganz oft in der deutschen Theaterlandschaft. Vor allem im Musical, aber auch ein bisschen in der deutschen Theaterlandschaft. Es gibt nicht so viele Falk Richter, deswegen.
Ja, musst du das halt schreiben.
Ja, ich arbeite dran. Ich versuch's. Also ja, ich versuch's ja immer ein bisschen.
Ja.
Ja.
Erzähl mal, wie du überhaupt zum Theater oder zu dieser Idee, Schauspielerin zu werden, gekommen bist. Also ich glaube, deine Eltern sind ja auch aus dem Bereich.
Ja, ja, ich hatte keine Wahl, was soll ich sagen. Ich wurde gezwungen. Nein, Quatsch. mein Papa ist Schauspieler und meine Mama ist Soufflöse und ich bin wirklich ein Theaterkind. Ich bin da groß geworden und in Meiningen, also in Thüringen, wo ich aufgewachsen bin, haben wir direkt gegenüber vom Meininger Theater gewohnt. Das ist ein ganz großartiges Theater. Wunderschön übrigens. Und unser Haus war direkt gegenüber. Und ich weiß noch immer, wenn ich dann, wenn meine Mama abends zur Vorstellung gegangen ist, hat meine Mama immer aufs Theater gegenüber gezeigt und hat gesagt, guck mal, Franzi, das ist das Foyer. Wenn da das Licht ausgeht, komme ich nach Hause. Ich habe es nie geschafft. Ich bin natürlich immer vorher eingeschlafen. Aber ich habe halt mit 7 das erste Mal Theater gespielt. Und es konnte gar nicht anders enden, ehrlich gesagt.
Ja, mit 7, was war deine erste Rolle?
Die Gerda in Die Schneekönigin. Ja. Ja, ich durfte nur den ersten Akt spielen, wo sie klein war. Und dann wurde ich ersetzt.
Dann wurdest du ausgetauscht.
Dann wurde ich ausgetauscht unterm Tisch.
Ja, weil mit 7 darf man da abends
im überhaupt? Osten ging das.
Ah, okay, im Osten da ist man war nicht so. Weil eigentlich generell da haben alle geht das gearbeitet. Nicht, oder? Abends, so Abendvorstellungen mit Kindern?
Das war ja ich glaube, wir haben auch abends gespielt. Ich glaube schon. Da waren die doch so, wie sie es gerade brauchen, oder?
Doch, keine Ahnung.
Ich glaube schon. Da hat dann keiner hingeguckt, weißt du?
Okay, das war dann völlig egal. Was ist deine schönste Rolle gewesen?
Ich kann ich nicht eine sagen. Ich habe mehrere. Darf ich mehrere sagen?
Natürlich. Das
ist ja
ein
Podcast. Ne? Ja, du kannst ja wegschneiden. also ich spiele grundsätzlich gerne böse. Das ist, vielleicht merkt man es an meiner Sprechstimme, ich bin nicht die Julia. Ich bin eher die Amme.
Okay.
So. Und deswegen sind meine Lieblingsrollen war zum Beispiel die böse Fee in Es war einmal hier am Schmidt-Theater, weil das war wirklich, ja, es war Kindertheater. Und ich finde ja immer Kindertheater schwierig, weil ich ein bisschen.
Ach, da habe ich dich gesehen.
Ja, siehst du?
Ja, ich habe dich doch schon mal gesehen.
Als böse Fee im Kindertheater. Ja.
Nein, hätte ich jetzt nicht so erkannt. Ja. Doch, habe ich aber gesehen.
Siehst du? Und ich habe ja immer ein bisschen, ich finde Kinder suspekt. Es ist eine Mischung aus Angst und Ekel und Bewunderung. Bei Kindern, vor allem viele auf einmal, bin ich immer so. So, und ich konnte das sehr, sehr gut benutzen, weiß ich noch. Und bei der Entstehung des Stückes war es auch so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte die ein bisschen fordern, ich will die ein bisschen kitzeln, dass die mich ausbuhen, wenn ich komme, sonst trete ich gar nicht auf und so. Und ich rieche den Pups der Angst. Und und das war wirklich eine große Freude, mit 600 Kindern sich zu betteln quasi und dass die so lange buhen. Bis ich auch rauskomme, weil mir das dann reicht an Hass. Mehr brauche ich. Das macht sehr viel Freude. Ja.
Und was würdest du am allerliebsten mal spielen? Jetzt nicht nur vielleicht auf der Bühne, sondern vielleicht mal, was weiß ich, Tatortkommissar.
Ich würde überhaupt generell gerne mal im Tatort spielen. Ich habe so ein paar Lebenswünsche und davon habe ich schon ein, zwei erfüllt, aber Tatort spielen ist noch einer davon. Ja. Da habe ich gesagt, ich würde auch mich als Leiche im Plastik sagen, lass ich mich heraustragen, aber Hauptsache ich habe es abgehakt.
Naja, das wäre jetzt nicht so die tolle Rolle, oder?
Das ist egal. Das ist mal Tatort. Ich bin ja nicht so karrieregeil in Rolle. Ich will immer, es gibt so Dinge, ich will auch immer nicht die Hauptrolle spielen. Ich will immer die Rolle, die mir am meisten Freude macht. Die muss auch nicht groß sein. Mir reicht dann so eine gute Nummer am Abend. Aber es muss mich irgendwas kitzeln. Und da traue ich mir beim Fernsehen, glaube ich, das habe ich halt noch gar nicht gemacht. Da würde ich gerne mal reinschnuppern. Und da wäre ich, glaube ich, überfordert, wenn da einer sagt, du bist jetzt. Hast zwei Szenen, wäre ich kurz vor der Ohnmacht und ich weiß, ich sollte als Leiche, glaube ich, anfangen.
Okay, dann startest du als Leiche und
erstmal.
Hörst als Kommissarin
genau.
auf.
Genau, das ist gut.
Guter Plan,
guter
oder?
Plan, ja, sehr gut.
Gibt es Rollen, die du ablehnst?
Ja, ich würde zum Beispiel keine Werbung für Scheidentrockenheit machen.
Oh, bitte.
Ja, es gibt so Werbungen, wo ich denke, so viel Geld kann man mir nicht bieten, dass das mein Gesicht, dass die das damit verbinden, das wäre es mir nicht wert.
Ja, okay, Werbung ist eine andere Sache, aber ja. Eine Rolle, die du nicht spielen würdest?
Also was mich tatsächlich nicht so reizt, sind schüchterne Figuren, die keinen Break haben. Also ich finde zum Beispiel Rollen wie Breaking the Waves, so Lars von Trier Frauenfiguren, die finde ich sehr schwierig und schwer zu gucken und würden für mich auch schwer zu spielen, haben für mich aber auch keinen Reiz, weil es mich mehr nervt. So, und ich finde, ich weiß, man so, als Schauspieler immer so, ja, aber man wächst daran. Aber ich finde ja auch, der Beruf soll auch Freude machen. Und wenn ich so, ich habe so immer so zwei, drei Figuren, wo ich sehr schüchtern und zurückhaltend spielen muss, das macht mir keine Freude. Mhm. Da werde ich auch schlecht, weil ich dann doch immer versuche, irgendwo noch was rauszuholen und da noch. Und dann werde ich der Figur nicht gerecht, die aber das Stück braucht, um im Gefüge zu bleiben, als Balance. So, da tue ich mir selber keinen Gefallen und dem Stück auch nicht, das habe ich gelernt.
Wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor?
Na, man macht sich erstmal einen guten Background, also dass man weiß, wer ist die Figur, was will sie eigentlich. Ich gucke immer so ein bisschen, es klappt natürlich nicht, aber ich wünschte mir in meinem Kopf, denke ich immer, ich mache es wie Meryl Streep, die spielt einfach 6 Dinge gleichzeitig. Und das macht sie so gut. In meinem Kopf mache ich das auch, wenn ich es dann sehe, merke ich, ah, doch nur 2. So. Ja, aber genau, man macht sich einen Lebenslauf, was ich immer wichtig finde, ist tatsächlich, dass man nicht 1:1 spielt. Das finde ich auch sehr schnell langweilig. Das passiert vielen Schauspielern und das langweilt mich ab Minute 1, wenn sie sauer ist und dann schreit sie zum Beispiel, die Figur. Das nervt mich. Ich finde immer schön, wenn eine Figur zum Beispiel Rotz und Wasser heult und dabei sagt, warum bist du wenig sexy? So, also ich mag immer, wenn es einen Gegenpart gibt. Wenn sie eigentlich irgendwas anderes will. Und das macht auch ist auch spannend beim Zugucken. Und darüber fummelt man sich dann so durch die Szenen.
Lass uns nochmal zum Kiez zurückkommen.
Ja.
Früher war St. Pauli ja Rotlicht, klar. Heute eigentlich Ausgehmeile. Und für viele Touristen, die hierher kommen, natürlich besonders attraktiv wegen der Theater, die hier auf St. Pauli sind.
Mhm,
und
der Broadway des Nordens.
Ja, genau. Ja. Und das brachte ja auch so den Wandel auf dem Kiez eigentlich. Ja. Vom Rotlichtviertel zum Ausgehviertel.
Absolut.
Hast du das damals miterlebt oder?
Na, ich bin ja noch nicht so lange da. Also 2006, ich weiß noch, als ich hierher gezogen bin, war der Spielbudenplatz wirklich Schotter. Schotter, 3 halbtote Bäume standen da rum und es wurde nicht genutzt. Und ich finde es sehr, sehr schön, was da jetzt draus geworden ist, dass das bespielt, dass diese Bühnen da sind, dass diese kleinen Container da sind mit den Liegestühlen und wo man Cocktails trinken kann. Also ich finde, das steht dem Kiez sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass es immer noch eine gute Mischung ist von diesem Tourismus, Monster, 1-Euro-Wodka-Kipp-Dingern zu immer mal ein bisschen, auch mal ein feineres Restaurant zu wirklich urigen, verqualmten Kiezkneipen. Ich finde, es gibt es alles noch. Ich finde auch, dass es nicht nur sowas geben muss. Deswegen mag ich tatsächlich, dass es jetzt versibler geworden ist. Ja.
Gehst du selber hier weg abends?
Ja.
Ja?
Ja.
Wo gehst du dann hin?
Ich gehe immer ins Crazy Horst. Das ist unsere Stammkneipe. Ja, nein, das ist wirklich, wir lieben auch Horst. Also Horst, den gibt es auch wirklich und der ist auch hinter der Bar.
Ja, ich weiß.
Und der redet immer so, der sagt, Mensch, Franzi, komm mal her.
Und es ist herrlich. Und da wirst du sofort begrüßt und wer weiß schon, was man trinkt. Und es ist herrlich. Und dann gab es immer noch den Tom Peer-Style. Das war auch so eine Stammkneipe von uns. Das war, den hat die Geli, aber die findet man gerade nicht. Also das ist so ein typisches Kiezing. Sie ist nicht auffindbar und man weiß nicht genau, ist der Peer-Style zu. Macht dann nochmal auf, man weiß es nicht. Wir bleiben dran.
Du bist auch Puppenspielerin in der Sesamstraße mal gewesen, aber irgendwie wirkst du jetzt nicht so richtig begeistert von Kindern. Die Nerven machen dir Angst und was sagtest du noch?
Nein, sie machen mir in der Gruppe Angst. Das habe ich. In der Gruppe machen sie mir ein wenig Angst, das stimmt schon. Und ich bin komisch, es gibt ja, also wenn ich ein Baby sehe, dreht bei mir nichts durch. Das ist bei mir einfach so. Ich bin so, das ist schön, wenn es auch weiter weg ist, ist auch okay. Dagegen ist es bei Tieren halt, bei Tieren, da bin ich, da wäre ich Tierbabys. da wärmt es mein Herz. Ich sage immer, Katzenbabys und Schwule sind mein Weak Spot, meine Schwachpunkte. Kinder jetzt nicht so. Aber, und Sesamstraße habe ich gemacht, da muss man aber vor allem Puppe spielen. Also da hat man mit Kindern ja gar nichts zu tun an sich. Da sind nur Erwachsene am Set.
Ja, aber Eltern haben ja dann so eine romantische Vorstellung davon, dass das Leute sind, die Kinder ganz doll lieb haben.
Ich finde ja auch Kinder. Ich finde jetzt Kinder nicht schlimm. Also Gott, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus?
Auch Kinder, ich finde Kinder nicht schlimm, also aber die stören auch nicht mich so nicht. Gut. Nur in der Gruppe stören sie dich.
In Massen. Wenn ich auf, auch wenn ich auf der Bühne bin, ist auch okay. Wenn ich auf sie runtergucken kann, das ist auch gut.
Was macht dir Angst?
So, nein, die sind so, so unvorhersehbar. So, auch in der U-Bahn, man sitzt in der U-Bahn und dann kommt das Kind und dann steigt es mit seinen kleinen Beinen auf die Bank, dreht sich so, dass die Sohlen, die Untersohlen der Schuhe auf jeden Fall auf meiner Hose landen. Dann müssen sie unbedingt 3 Minuten lang selber den Knopf drücken von der Tür. Die Mutter dahinter ist, das muss er lernen. Ich so, ja, aber warum?
Warum,
warum ist es meine Lebenszeit, wenn du ein Kind willst?
Okay, ich sehe schon.
Vielleicht könnte ich da mal ein Programm drüber machen. Das könnte ich immer.
Ja, solltest du vielleicht.
Das spaltet also die Nation, ich sage es dir.
Ja, absolut.
Nein, aber ich mag auch Kinder gerne. Es gibt auch Kinder, die ich mag. Ich mag so in Gruppen, finde ich nur so, würde ich einen Bogen machen. Ich würde die Straßenseite wechseln, wenn die Kinder geraten. Weil man auch immer krank wird. Eltern sind immer krank. Wenn man, hat sie aus dem Kindergarten mitgeschleppt? Immer.
Ja, ja. Ich meine, die müssen dir leid tun.
Na, ihr habt euch das ja ausgesucht. Also ihr wolltet ja die Kinder. Ich weiß schon, warum. Ich möchte nicht krank sein. Ich möchte, dass sich mein Leben weiter um mich dreht. So, ja. Das ist meine, ja. Ich hab ja auch in dem Stück, was wir geschrieben haben, Lukas und ich, in Wir, geht es ja um ein schwules und ein lesbisches Paar, die zusammen ein Kind bekommen. Das ist die Thematik. Also ich habe mich für das erste Stück, was ich geschrieben habe, habe ich einen Song geschrieben, wie sie sich die Eltern vorstellen, wie das Kind wird. Der Kindvision-Song und dass sie das so wünschen. Und ich habe wirklich ein Stück darüber geschrieben. Aber es gibt natürlich auch einen Song von der besten Freundin, die keine Kinder will und die Schnauze voll hat, dass jeder sie fragend anguckt, wenn sie sagt, aber du bist doch schon über 40 und keine Kinder. Dann gibt's einen ganzen Song darüber, die sagt, ja, weil ich das nicht will. Weil mein Leben so sehr schön ist. Und man möchte es nicht ändern.
Und dieser Song kommt ganz tief aus deinem Herzen.
Tatsächlich ja.
Ja.
Tatsächlich. Ich hatte das nie. Ich hatte nie den Wunsch, Kinder zu haben. Noch nie.
Wurdest du denn immer wieder drauf angesprochen?
Na, ich hatte Gott sei Dank, da ich aus dem Osten komme, waren ja Kinder jetzt auch nicht so und heiraten und so war eh nicht so ein großes Thema bei uns. Insofern war es eher im Westen. Dann immer so von, naja, so schon von jungen Müttern wurde ich öfter angesprochen. So, ist noch nicht so weit. Nee, oder wenn ich etwas zugenommen hatte, ja, endlich schwanger? Nein, nur dick.
Dickmanns gegessen, ganz viele
genau,
Packen.
Ganz viele Packen Dickmanns.
Okay, aber du spielst trotzdem gerne für Kinder,
ja? Ich liebe Kindertheater, das ist das Schönste. Kinder sind pur, ehrlich und mit denen kann man richtig Freude machen. Die sind nicht so verkrampft wie Erwachsene beim Theater. Wenn sie es witzig finden, lachen sie. Und wenn sie es scheiße finden, buhen sie. Und wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie. Herrlich, damit kann ich was anfangen. Direkte Meinungen ohne viel Shishi. Das finde ich gut, das liebe ich an Kindern.
Und Erwachsene, wie reagieren die?
Erwachsene sind, glaube ich, wenn ich Kindertheater mitmischen darf, genauso amüsiert wie Kinder. Weil es sehr viel gibt, wo Kinder das gar nicht nachfragen. Es gibt bei mir mal sehr viele Witze für Erwachsene auch. Dass Kinder, dass die auch einen schönen Abend haben. Sollen ja alle einen schönen Abend haben und einen schönen Nachmittag oder morgen gerne auch.
Ja, stimmt, Kindertheater ist ja
Kindertheater
gerne mal
um 9.
10:30
Ja, um 9 auch. Gerne um 9 schon. Ja, ja.
Okay, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Alles, alles Gute.
Dankeschön, dir auch.
Danke.